Episode 105 Startup-Prozesse. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Johannes Ellenberg bei mir im Podcastgespräch. Er ist Unternehmer, Redner und Autor. Als Unternehmer wird man, glaube ich, nicht geboren. Das heißt, man fängt irgendwann mal an. Und das passt dann auch zu unserem Thema, nämlich Startup-Prozesse. Hallo Johannes.
Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du dabei bist. Sag mal noch ein, zwei Sätze mehr, was du abdeckst mit deinem Thema Unternehmer, Redner und Autor.
Ja, genau. Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin hier Stuttgarter und habe sehr früh, schon während dem Studium, mein erstes Unternehmen gegründet, eine kleine Online-Agentur. Habe da viel Webentwicklung gemacht, Webdesign. Und ja, während meines Studiums dann, also mit dem Aufkommen der ersten Startup-Szene in Berlin, mein Herz an das Thema Startup verloren. Wollte dann auch direkt nach dem Studium gründen und habe dann schnell festgestellt, dass es mit den Startups hier bei uns im Süden nicht so einfach ist und habe dann da erstmal ja die Community hier in Stuttgart aufgebaut. Das heißt, viel ehrenamtliche Arbeit gemacht, einen Verein gegründet, den Startup Stuttgart e.V., unterschiedliche Unternehmen selber gegründet, erfolgreicher, weniger erfolgreich und letztendlich 2012 mit den ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die Accelerate Stuttgart GmbH gegründet. Ein Unternehmen, das zum einen ein Dienstleister ist für Wirtschaftsförderer und zum anderen Startup-Unternehmen ja in den ersten Schritten am Markt zum Product-Market-Fit, wie wir den nennen, begleitet und seit 2 Jahren auch immer mehr etablierten Unternehmen hilft, zu denken und handeln wie Startups.
Ja, jetzt möchte ich zum Einstieg das noch ein bisschen vertiefen, weil für mich kam, wo ich auch deinen Vortrag da gehört habe, so der Gedanke, im Grunde behandelt er das Thema ja Startup auf so einer, nennen wir es mal Meta-Ebene. Was war für dich da der Anlass, eben auf diese Meta-Ebene zu gehen?
Ja, genau. Also ich habe einfach gemerkt, dass dieser Begriff Startup ja eigentlich super unscharf definiert ist. Und von jeder versteht da so ein bisschen was anderes drunter. Also die Politik und die Banken, die sagen einfach ganz platt eigentlich so, ein Startup ist alles, was jünger ist als 3 Jahre. Ja. Dann gibt es so diesen Begriff Startup im Bereich Risikokapital, haben immer Investoren, wachsen mit fremdem Geld. Und dann gibt es irgendwie den Begriff Startup aus der ganzen Lean-Startup, also aus der methodischen Ecke heraus. Und ich habe einfach festgestellt, dass in der Diskussion über Startups, wie wir Startups unterstützen können, so politisch, aber auch in der Diskussion von Unternehmen, wie wir von Startups lernen können oder von Startups profitieren können, es irgendwie sinnvoll ist, mal zu definieren, mal auf die Metaebene zu gehen und diesen Begriff Startup mal auseinanderzunehmen. Und da ist mir einfach dann relativ schnell klar geworden, dass es eigentlich mehr Sinn macht, das Ganze als Managementmodell zu betrachten und weg von der Unternehmensform zu gehen.
Ja, das möchte ich ein bisschen vertiefen. Und zwar, du hast jetzt einmal diesen zeitlichen Aspekt reingebracht, wo man Startup von normalen Unternehmen differenzieren kann. Du hattest da in deinem Vortrag einen Begriff Unternehmensphasen, hatte ich mir notiert, genannt. Wie unterscheidest du Startup von klassischen Unternehmen? Wann wird für dich ein Startup zum klassischen Unternehmen?
Ja, genau. Also für mich ist Startup tatsächlich einfach nur ein Begriff, der einen zeitlichen Ablauf beschreibt und also sozusagen auch nur eine Phase ist. Ja, das heißt, eigentlich jede Person, jedes Unternehmen, groß oder klein, kann zum Startup werden, wenn es auf eine bestimmte Art und Weise handelt. Und diese Startup-Phase klassisch würde ich definieren als die Phase von Idee bis zum Product-Market-Fit. Das heißt, wenn validiert ist, dass da draußen tatsächlich ein real existierendes Problem besteht, meine Lösung dazu passt, und validiert ist, wie ich diese Lösung auf den Markt bekomme und damit wiederholbar Geld verdienen kann. Eine klassische Product Market Fit. Und in dieser Phase muss ich eben oder sollte ich eben das, was ich gelernt habe in der klassischen Unternehmensführung, klassische Managementmodelle, die sind da nicht so gut aufgehoben. Mhm. Da muss ich anders handeln und denken, damit ich zum Product Market Fit komme. Und somit ist so das meine Definition: Startup bis zum Product Market Fit und danach eigentlich ein klassisches Unternehmen.
Jetzt habe ich durchaus gerade rausgehört, vielleicht korrigierst du mich dann aber, wenn das verkehrt war, dass ein klassisches Unternehmen ein Stück weit zum Startup werden kann. Weil ich habe mir jetzt hier natürlich den normalen Weg, das wird dann meine Anschlussfrage sein, wie sieht die Entwicklung vom Startup zum klassischen Unternehmen aus? Aber jetzt habe ich eben gerade rausgehört, du drehst es auch mal um.
Mhm. Ja, definitiv. Also ich meine, das ist ja sozusagen das, was da draußen gerade passiert. Ne? Also das sind ja wirklich schwerwiegende Veränderungen. Das alles, was da draußen gerade, und das ist ja auch wieder so ein Problemwort meiner Meinung nach, Digitalisierung, digitale Transformation aktuell zusammengefasst wird. Ja, und keiner irgendwie so richtig weiß, was man da so richtig drunter zu verstehen hat. Heißt ja eigentlich, dass da draußen in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft wirklich gerade schwerwiegende Veränderungen passieren, die Auswirkungen haben auf das Marktumfeld von Unternehmen, natürlich auch von etablierten Unternehmen. Und zwei Dinge tun. Zum einen, sie machen es immer unsicherer, für Unternehmen Entscheidungen zu treffen. Also es müssen immer mehr Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden und sie müssen immer schneller getroffen werden. Und da haben wir halt letztendlich die Art und Weise, wie etablierte Unternehmen aufgebaut sind, strukturiert sind. Sie sind aufgebaut, um Risiko zu reduzieren, Effizienzgewinne zu erzielen und knappe Ressourcen zu verwalten. Und mit dieser Art und Weise Unternehmen zu führen und zu managen, kann ich in dieser neuen, unsicheren Welt, die sich immer schneller dreht, kann ich nicht mehr schnell genug auf Veränderungen reagieren. Und es führt dazu, dass ich eben angegriffen werde von großen Digitalplayern oder von Startups. Mhm. Und um das eben zu verhindern, um in dieser neuen digitalen Welt auch wieder mitspielen zu können, müssen es eben etablierte Unternehmen eine andere Art und Weise zu denken und arbeiten implementieren, um mit der Unsicherheit umzugehen und schneller iterativ auch wieder neue Produkte entwickeln zu können und sich auch neu zu erfinden.
Ja, ich denke, das wird man noch vertiefen, aber jetzt nochmal, wie würdest du sagen, wie sieht so die klassische Entwicklung vom Startup zum klassischen Unternehmen aus, wenn das überhaupt erstrebenswert ist, was ich jetzt so rausgehört habe?
Ja, es ist auf jeden Fall unerstrebenswert. Also jedes Ziel ist immer, die Startup-Phase auch so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Mhm. Ja, und dann als klassisches Unternehmen in Anführungszeichen, also als klassisches Unternehmen meine ich mit klassischen Management-Methoden, klassischen Vorgehensweisen, dann letztendlich auch Wertschöpfung zu generieren. Und letztendlich auch Geld zu verdienen, Margen zu erzielen, das ist völlig klar. Wichtig dabei ist nur, dass es einem klar sein muss, dass diese Prozesse, die wir jetzt hatten, ne, also wenn wir jetzt schauen, wie die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten 100 Jahren war, ne, da sind wir ja wirklich vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt gekommen. Das heißt, wir nahezu jeder Markt oder zumindest in Europa, in der westlichen Welt, sind alles gesättigte Märkte. Darauf müssen wir uns einstellen und wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir immer wieder irgendwie einen Prozess implementieren, dass wir immer wieder in diesen Startup-Modus kommen. Das heißt, Startup-Modus, neues Geschäftsmodell, das dann auszuschöpfen und zu wissen, wann ich wieder praktisch in diesen Startup-Modus bekomme, sodass es immer wieder ein fortlaufender Kreislauf ist. Mhm. Startup, etabliertes Unternehmen, Startup, etabliertes Unternehmen, wenn man das jetzt so als Phase sieht, als Konzept sieht.
Ja, im Grunde Also ich hatte jetzt auch diesen Gedanken, ja, ich wechsle immer hin und her, alternierend habe ich mir hier gerade notiert, mhm. aber im Grunde sprichst du eigentlich von was, was man jetzt, wenn es ums reine Verbessern geht, von dem Geschäftsprozess, eben den PDCA-Zyklus nennt. Also habe ich jetzt irgendwo so eine Art, ja, ich würde schon fast sagen Déjà-vu. Und letzten Endes, glaube ich, ist das ja auch der Gedanke, der hinter dem Lean Startup steht, weshalb ja auch der Begriff verwendet wurde. Aber vielleicht vorher nochmal, was ist aus deiner Sicht, was sind die größten Hürden für Startups?
Ja, also die größten Hürden, es kommt so ein bisschen darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Ich denke, die allergrößte Hürde, die tatsächlich gerade hier in Deutschland, also beziehungsweise direkt auf uns und vielleicht sogar auch auf unsere Region, also hier im Süden von Deutschland, ist die größte Hürde, dass wir, dass es uns zu gut geht. Dass wir, ja, es hört sich verrückt an, aber wir sind hier einfach viel zu satt. Wir haben eigentlich gar keinen Druck, tatsächlich wirklich was uns zu verändern, ja, und ein Risiko einzugehen, weil wir hier einfach, ja, der Wirtschaft geht's gut, es gibt super spannende Arbeitsplätze und uns geht's sehr gut. Ja, das ist mit Sicherheit eine sehr große Hürde für Innovation. Aber davon mal abgesehen, ist einer der größten oder der Hauptgründe, warum Startups scheitern, ist es tatsächlich das Team, ja, dass es einfach in der frühen Phase nicht passt mit den Mitgründern oder mit den ersten Mitarbeitern. Ein wesentlich weiterer Punkt ist das zu frühe Skalieren, also das zu frühe Wachstum. Und das ist genau dann der Fall eben, wenn ich zu früh in den Unternehmensmodus wechsle. Das heißt, bevor ich diesen Product Market Fit erreicht habe, Geld für Wachstum ausgebe. Ja. So, und das passiert meistens dann, wenn dann irgendwie ein Risikokapitalgeber zu früh im Board kommt und dann auf reine Finanzkennzahlen Unternehmenswachstum steuert und optimiert. Und dann führt oft dazu, dass zu früh skaliert wird und der Trichter noch zu viele Löcher hat und zu viele Kunden durchfallen.
Jetzt hast du ja den Begriff geprägt und da kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf, sogar ein Buch dazu geschrieben, nämlich den Begriff des Startup-Codes. Den anderen Begriff hast du selber schon genannt, im Grunde würde ich sagen fast schon Klassiker, nämlich Lean Startup. Mhm. Ist da der primäre Unterschied für die Lean Startup jetzt ein bisschen kennen vielleicht?
Ja, also der Startup-Code, der ist mehr auf der Meta-Ebene tatsächlich und beschreibt 7 Prinzipien, die unter anderem, eines davon ist auch das klassische Lean Startup, also der Bildmesher Learn Loop. Mhm. Und die anderen sind eher auf der kulturellen Ebene angesiedelt. Das heißt, zum Beispiel ganz arg wesentlich für mich der Punkt, wenn ich mich neu erfinde, ja, wieder die Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich? Ne? Also wofür bin ich angetreten? Was will ich eigentlich tatsächlich damit erreichen? Was ist mein Reason Why? Und das haben wir auch verlernt als etabliertes Unternehmen, weil wir etablierte Unternehmen meistens nach Finanzkennzahlen steuern. Mhm. Aber gerade in so einer frühen Startup-Phase ist das zum Beispiel sehr, sehr elementar. Wenn man so will, ist der Startup-Code die Zusammenfassung, meine Learnings, Best Practices auf einer Meta-Ebene, die ich in den letzten 8 Jahren arbeiten mit Startups, in Startups, für Startups erlebt habe und als wirklich umsetzbare beziehungsweise handgreifliche, handfeste Handlungsempfehlung für Mittelständler, aber eigentlich auch für jedes Unternehmen mitgeben will.
Ja, genau. Das war ein passendes Stichwort, was hier auf meinem Zettel steht. Du hast ja auch den Untertitel Mittelstand in deinem Buch. Ja. Was sind jetzt Dinge, die einerseits der Mittelstand von Startup lernen kann? Und warum hast du jetzt gerade den Mittelstand rausgesucht? Oder umgekehrt eigentlich die Großunternehmen, Konzerne sich ja da gerade dazu reißen, die Krawatten fortschmeißen und sich in die Coworking Spaces einnisten, um da mit den Startups zu reden.
Ja, also ich habe tatsächlich an diesem Untertitel sehr lang rumgedacht und gemacht und habe der Mittelstand immer mal wieder rausgestrichen und reingestrichen und letztendlich habe ich mich dazu entschieden, ihn reinzunehmen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft hier in Deutschland. Ich glaube, da erzähle ich nichts Neues. Das ist jedem soweit klar. Ohne den Mittelstand würden wir nicht dastehen, wo wir heute stehen. Jetzt haben wir aber das Problem, meiner Meinung nach, oder die Herausforderung, dass der Mittelstand eben zum Beispiel in der Automobilindustrie sehr stark vertikal integriert in die großen OEMs ist und nie selber eigentlich genötigt war, Innovation außerhalb der Produktinnovation zu betreiben. Das heißt, Endkundenkontakte, Marketing, Kontakt zum Markt. Das sind alles Themen, die so ein klassischer Mittelständler sehr schwach ausgeprägt hat. Und genau, das sind eigentlich so die zwei Faktoren. Ne? Auf der einen Seite ist super wichtig, der Mittelstand. Und zum anderen glaube ich, dass da der größte Handlungsbedarf ist, Dinge anders zu machen. Und deshalb habe ich tatsächlich dieses Buch so stark auf den Mittelstand adressiert, obwohl natürlich auch ein Konzern oder auch kleine Unternehmen oder jeder Einzelne meiner Meinung nach da was mitnehmen kann von.
Ja. Das möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen, weil im Grunde ist ja ein Mittelstand auch ein klassisches Unternehmen, oder sind es klassische Unternehmen? Wo tun sich die, und vielleicht besonders als Mittelstand, wo tun sich die schwer, wenn sie mit einem Startup zusammenarbeiten?
Ja, also da ist natürlich erstmal der Klassiker sozusagen die Augenhöhe, was wir oftmals tatsächlich beobachtet haben schon. Ne? Eine Zusammenarbeit funktioniert nur auf Augenhöhe, wenn so ein Startup, und das ist natürlich schwierig, so ein kleines Startup, vielleicht 5 Mann, ein größerer Mittelständler, sich plötzlich auf Augenhöhe begegnen sollen. Das ist ein Punkt. Ja. Also oftmals so ein bisschen die Challenge, die richtige oder die Augenhöhe daherzustellen. Ein anderer Faktor ist natürlich der kulturelle. Ne? So ein Startup ist gewöhnt, sehr schnell nach vorne zu gehen. Das ist jetzt bei vielen mittelständischen Unternehmen oftmals nicht die vorherrschende Kultur. Mhm. Ja. Das heißt, da einfach Geschwindigkeiten miteinander anzupassen, ist definitiv auch ein wichtiger Punkt. Und abschließend vielleicht noch ein dritter Aspekt, den ich beobachte, ist der Qualitätsanspruch. Ne? Mhm. Wir haben ja, und zu Recht, ne, deutsche Produkte sind die wertigsten Produkte und haben eigentlich weltweit sozusagen die Qualitätsführerschaft für unsere Ingenieure gebucht, was auch okay ist, aber was natürlich so kulturell dazu geführt hat, dass wir uns gar nicht mehr trauen, irgendwie auch mal so mit einem halbfertigen Produkt an den Markt zu gehen oder mal was auszuprobieren, das vielleicht noch nicht so 100% ist. Und das steht natürlich so einer Zusammenarbeit oftmals auch im Wege, ja, weil ich auch viel beobachtet habe, dass Mittelständler Hemmungen haben, zum Beispiel ein Produkt von einem Startup auf die eigenen Kunden loszulassen oder mal einzusetzen, tatsächlich produktiv, weil sie halt einfach Angst haben, dass es noch nicht Hand und Fuß hat.
Ja. Was würdest du sagen? Einerseits haben wir so die greifbaren Dinge in Produkten oder in Leistungen, andererseits diesen kulturellen Aspekt, den du mehrfach erwähnt hast. Was würdest du sagen, was können beide Seiten tun, um sich eben auf diesem gemeinsamen, ich nenne es jetzt mal, Niveau zu treffen?
Ja, ich glaube, das sind die Unternehmer gefragt. Und da ist der Mittelstand tatsächlich auch echt die richtige Zielgruppe, weil in Konzernen die Unternehmer ja nicht mehr vorhanden sind in der Regel. Ja. Das heißt, es geht darum, eine unternehmerische Ebene herzustellen. Ganz konkret eben, dass dieser familiengeführte Mittelständler, entweder der Nachfolger oder aber auch der Senior, der sich vielleicht schon rausgenommen hat aus dem Unternehmen, verstärkt drum kümmert, zu jungen Unternehmen Kontakt aufzubauen, da in die Communities reinzugehen und da eine unternehmerische Austauschebene zu schaffen. Und das sehe ich eben schon bei einigen Unternehmen hier aus Stuttgart, und das sehe ich ganz wohlwollend. Und es ist auch ganz schön zu sehen, dass die einfach tatsächlich schon davon profitieren und Fortschritte in dem Bereich machen. Mhm. Von daher wäre das sozusagen mein Geheimtipp oder ein Erfolgsrezept, das ich gesehen habe, auf unternehmerischer Ebene Austausch schaffen, dass die Familienunternehmer sich wirklich selber persönlich engagieren und Kontakt auch zu den jungen Unternehmen, den Startups aufnehmen.
Das möchte ich kleiner aufgreifen, aber noch einen Punkt zwischen reinschieben. Du hattest es am Anfang auch kurz erwähnt, ganz oft setzt man ja Startup mit einem digitalen Geschäftsmodell gleich. Und da jetzt die Frage, muss man das oder was wäre nicht digitale, mal ein Beispiel vielleicht und ein paar Beispiele von einem nicht digitalen Geschäftsmodell als Startup?
Ja, also gut, wir sind uns bestimmt einig, dass das Thema digital, wenn man heutzutage ein Unternehmen gründet, immer eine Rolle spielen muss, ja, was Geschäftsprozesse und so weiter angeht und Vermarktung und so weiter. Das heißt, ich glaube, egal mit welchem Geschäftsmodell man heute ein Unternehmen gründet, es muss irgendwie immer in Form ein digitales Unternehmen sein. Aber ich mache dir gern ein Beispiel von dem ersten Unternehmen, in das wir investiert haben hier in Stuttgart. Das sind die Exit Games Stuttgart, die bieten sogenannte Life Escape Games an. Das sind Spiele, also Offline-Spiele, bei denen man in einen Raum geht, bis zu 6 Personen, und der Raum hat ein bestimmtes Motto, also zum Beispiel eben Horror, und man muss aus diesem Raum innerhalb von einer Stunde wieder entkommen, und das tut man, indem man zusammen als Gruppe Such- und Logikrätsel löst und ein sehr immersives Spielerlebnis hat. Das wäre so ein klassischer Offline-Use-Case, den man hier sozusagen nennen könnte, aber auch gerade da, für die ist natürlich digitale Vermarktung, aber auch digitale Geschäftsprozesse sind auch für die super wichtig.
Okay. Gut, jetzt lass uns diesen Punkt Stuttgarter Startup-Szene mit anderen Ländern, anderen Städten in Deutschland mal vergleichen. So, der Klassiker ist ja, Startup funktioniert nur im Silicon Valley, vielleicht noch in Israel, und wenn in Deutschland, dann sowieso nur in Berlin. Was unterscheidet die Stuttgarter Szene von anderen? Wir vertiefen es dann noch.
Ja. Na gut, also klar, die Dominanz der etablierten Industrie hier, ja, ist der größte Einflussfaktor hier auf die Branche oder Szene, besser gesagt. Betrifft die Größe, ja, wir haben einfach viel weniger Leute, die ein Unternehmen gründen wollen, ein Startup gründen wollen, weil es hier so viele attraktive Arbeitgeber gibt. Und natürlich jetzt auch, sag ich mal, den letzten 2 Jahren zugenommene Einfluss von etablierten Playern hier auf die Branche prägt natürlich so ein Bild. Das heißt, die Corporate-Aktivitäten oder aus etablierten herausgesteuerten Unternehmen, wie zum Beispiel Startup Autobahn, sind relativ groß und stark vertreten hier. Hier in Deutschland, beziehungsweise hier in Stuttgart.
Ja. Also ich habe es so ein bisschen rausgehört, im Grunde haben wir ja eigentlich zu viel, also zu viel etablierte Unternehmen. Jetzt kann man nicht die Frage auch mal andersrum stellen, was fehlt in Stuttgart noch, was andere Szenen eben haben? Vielleicht hört ja irgendjemand von der Landesregierung mit.
Ja, nee, also ich glaube gar nicht, dass die Politik da irgendwie eine große Aufgabe hätte, ehrlich gesagt. Kapital ist kein Thema für Startups. Das ist eigentlich ausreichend vorhanden, wenn dann irgendwie im ganz frühen Bereich, Pre-Seed-Bereich. Aber da ist für mich weniger die Politik gefragt. Das sind eigentlich für mich wieder mehr die Unternehmer, also auch die etablierten Unternehmer gefragt. Und also wenn ich mir was wünschen dürfte, tatsächlich, dann würde ich mir wünschen, dass mehr etablierte Unternehmen wirklich diesen Standard hier auch als relevant, weil er ist für sie relevant, auch tatsächlich erachten und anfangen, sag ich mal, in die Community zu investieren. Ja, das heißt tatsächlich, da so ein bisschen Geld vielleicht sogar in die Hand zu nehmen und zu schauen, dass hier die Innovations-Community wächst und vor allem auch wirklich den Kontakt sucht zu und Angebote schafft für frühphasige Gründer, Unternehmensgründungen, Startups. Und sich hier einfach beteiligen. Das wäre, glaube ich, so der größte Katalysator, dass hier in den nächsten 5 Jahren nochmal so richtig was passiert.
Ja, und vielleicht einmal, einfach auch mal auf die eigenen Wurzeln zurückbesinnen, auch wie die unter Umständen schon Jahrzehnte bis vielleicht sogar Jahrhunderte zurückliegen und sich vielleicht auch ein Stück weit an der eigenen unternehmerischen Nase zu packen.
Ja, definitiv. Also das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, ja. Weil ja, ich meine, es ist ja so, viele Unternehmen, von denen wir hier jetzt ja sprechen, die haben jahrzehntelang ununterbrochenen Erfolg. Ja. Die mussten ja auch gar nicht wirklich so nochmal richtig in das unternehmerische Risiko gehen oder unternehmerisch so richtig im Sinne von Neuanfang, Neumachen tätig werden. Und ja, das wäre schön, wenn man diesen Unternehmen oder diesen Unternehmerinstinkt auch wieder wecken würde und auch weg. Also was ich zum Beispiel sehe, wir haben ganz, ganz viele Unternehmer aus der Region, sind enorm engagiert in irgendwelchen politischen Gremien, ehrenamtlichen Gremien, aber ganz, ganz viel ist da so in Richtung Politik orientiert. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Politikorientierung loswerden und nicht irgendwie, sag ich mal, Politik oder Lobbyarbeit machen, eher wieder zu sagen, oh, lass uns schauen, ne, besinnen wir uns wirklich zurück zu unserem Unternehmertum und Dinge einfach zu tun. Mhm. Ja? Dinge einfach zu tun, weil wir können es, wir haben Kapital da, das ist eigentlich gar kein Problem. Es fehlt einfach nur dran, glaube ich, dass wir ja öfters mal einfach die Dinge nur schlicht machen sollten.
Ja, das erinnert mich absolut an eine Episode, die ich vor kurzem aufgezeichnet habe, wo es um Digitalisierung mit Friseuren ging. Und den habe ich auch gefragt, ja, wo soll ich anfangen? Und er hat einfach gesagt, ja, machen.
Ja, so einfach, wie sich das anhört. Aber ich glaube, so einfach ist es tatsächlich.
Okay. Ja. Johannes, ich danke dir. Da waren, finde ich, unheimlich spannende Themen drin und definitiv waren sie ja nicht bloß doppelt so viel wie die 12 Minuten, wo ich deinen Vortrag gehört habe. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein oder andere von den Zuhörern da noch eine Sache mitnimmt für sein eigenes Unternehmen, für seine eigenen Geschäftsprozesse, vielleicht um da mal wieder so einen Schritt in die andere Richtung auch zu mehr Risiko vielleicht mal zu gehen.
Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Also, ich danke dir.
Ich bedanke mich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und bis bald.
Das war die heutige Episode zum Thema Startup-Prozesse mit Johannes Ellenberg. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 105. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.